Der Reise von 9 Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevon9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Reise von 9 Podcast mit dem Chefredakteur von Reise von 9, Christian Schmicke.
Hallo Sabrina.
Und mit mir, Sabrina Gander. Ich führe Sie durch diesen Podcast und die Reise von 9 Redaktion hat in jeder Woche ein ganz besonderes Thema, das der Redaktion am Herzen liegt. Und bei diesem Thema heute geht es vor allem um etwas, das dir persönlich als Chefredakteur und Mensch Christian Schmicke sehr am Herzen liegt. Das ist eine besondere Insel, um die es heute geht. Vielleicht nimmst du uns daran erstmal mit, Christian.
Ja, es geht in der Tat um eine Kanareninsel, auf der ich auch selber schon einige Male Urlaub gemacht habe und auf der ich häufig war. Es geht um die Insel La Palma. La Palma ist die nordwestlichste der Kanareninseln und vielen Menschen, glaube ich, gerade außerhalb der touristischen Welt bislang gar nicht besonders bekannt gewesen. Es gibt nicht wenige, die verwechseln die Inseln mit Las Palmas, also der Stadt auf der Insel Gran Canaria, oder im Zweifelsfall auch mal mit Palma, also Palma de Mallorca, auf der gleichnamigen Baleareninsel. Und La Palma ist auch keine große Insel, das muss man so sagen. Die ist von Nord nach Süd etwa 45 Kilometer lang und in der Ost-West-Ausdehnung sind es 27 Kilometer. Auf dieser Insel wohnen 83.000 Menschen etwa. 40% der Insel sind mit Wald bedeckt und die Insel ist ganz schön gebirgig. Der höchste Berg, der Roque de los Muchachos, ist über 2.400 Meter hoch. Und das läuft ja dann vom Meeresspiegel aus auf einer relativ geringen Fläche. Und auf dieser Insel, die vielen Menschen bislang noch nicht sehr bekannt war, ist am 19. September der Vulkan an der Cumbre Vieja ausgebrochen. Und dieser Vulkanausbruch hat der Insel zu einer unverhofften und ungewöhnlichen Berühmtheit verholfen. Seither ist die Insel immer wieder in den Medien. Viele werden sich erinnern an die Bilder von dem feuerspeienden Vulkan, an die Bilder von den Strömen glühender Lava, die uns alle nicht verlassen haben. Und ja, man muss sagen, La Palma ist, was die Kanaren angeht, insgesamt auch deshalb eine besondere Insel, weil sie vom Massentourismus eigentlich weitgehend verschont geblieben ist.
Jetzt ist es ja so, dass in den Medien und überhaupt in der Öffentlichkeit etwas wahrgenommen wird, wenn es so am Peak ist. So, also wenn der Vulkanausbruch ist, dann kommen die Bilder und die Berichterstattung und dann ebbt das Ganze ja meistens immer wieder ein bisschen ab. Und genau deswegen finde ich es so schön und so gut, dass du heute sagst, wir gucken einfach, wie es der Insel und den Menschen vor Ort heute geht. Also durchaus ein paar Wochen später, wo es eben nicht mehr eine stetige Berichterstattung gibt. Und deswegen hast du mit jemand ganz Besonderen vor Ort auch gesprochen und interviewt.
Ja, ich habe mit einer Frau aus Deutschland geredet, die seit vielen Jahren auf der Insel lebt und auch dort arbeitet und die außerdem auch noch sehr, sehr direkt von dem Vulkanausbruch und seinen Folgen betroffen ist. Und ich wollte gerne wissen, wie geht es ihr? Wie geht es den Menschen, die jetzt auf der Insel leben? Was denken die eigentlich? Wie gehen die mit der Situation um? Und wie bewerten die die Nachrichten, die uns die ganze Zeit von La Palma erreichen?
Hallo Frau Unigkeit.
Hallo Herr Schmicke.
Sagen Sie doch einfach mal ganz kurz, was Sie konkret auf La Palma machen.
Also ich bin seit Juni 2013 auf der Insel und bin seit 2014 in der La Palma 24 Group beschäftigt. Wir sind Betreiber einer Automotorradvermietung, ein Vermittlungsportal für Ferienunterkünften und ein Online-Journal, in dem wir Urlauber und Residenten über die Geschehnisse auf der Insel informieren.
Das heißt also, Sie wissen sehr genau Bescheid darüber, was gerade auf der Insel passiert und Sie kennen sich auch in touristischer Hinsicht auf La Palma offenbar bestens aus.
Das ist richtig. Unsere Firma selber ist auch seit dem Vulkanausbruch sehr stark betroffen. Unser Hauptsitz seit 2002 gibt es La Palma 24. Unser Hauptsitz war in dem Ort Todoque, was eines der ersten Orte war, die unter der Lavamasse begraben worden sind. Und uns hat es da ziemlich hart getroffen, weil wir einfach den Firmensitz von unseren drei Unternehmen verloren haben.
Und wie ist es Ihnen persönlich ergangen?
Persönlich ist es mir auch nicht so gut ergangen am Anfang. Das heißt, mein privates Haus steht ungefähr 800 Meter Luftlinie vom eigentlichen Eruptionsort entfernt. Das heißt, ich musste auch am 19. September, am Nachmittag, als der Vulkan ausgebrochen ist, mein Haus sehr, sehr schnell verlassen. Hatte seitdem auch nur die Möglichkeit, noch zweimal in das Haus reinzugehen, um persönliche Gegenstände herauszuholen. Und war in den ersten zwei Wochen in einer Art Notunterkunft und bin jetzt seit Anfang Oktober in einem Apartment in Los Llanos untergekommen, von dem ich auch im Moment aus arbeiten kann, weil wir halt, wie schon gesagt, unser Büro auch komplett verloren haben.
Das heißt, Sie sind sowohl persönlich sehr intensiv von dem Vulkanausbruch betroffen, als auch in beruflicher Hinsicht. Das ist vielleicht eine blöde Frage, aber wie fühlt man sich in so einem Moment?
Wie fühlt man sich? Also die ersten Tage war es tatsächlich so, dass ich die Situation insofern nicht komplett hatte. Wie gesagt, wir sind ein Vermittler von Ferienunterkünften. Ich habe eigentlich die ersten zwei Wochen wirklich nur mit Kunden, Eigentümern viel telefoniert und bin zu dem Zeitpunkt eigentlich immer davon ausgegangen, dass ich in ein, zwei Wochen wieder in mein Haus zurückkehren kann. Und irgendwann habe ich dann auch realisiert, durch die ganzen Informationen, die wir hier natürlich zusammentragen und veröffentlichen, anhand der Pressekonferenzen, die gegeben werden, die wir täglich nachverfolgen, habe ich dann einfach realisiert, dass der Vulkan so schnell keine Ruhe geben wird. Und bin dann irgendwann für mich zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, es bringt jetzt nichts, dass ich in eine Art Lochfall oder in eine Art Selbstmitleid. Im Gegenteil, wir müssen nach vorne schauen, wir müssen noch neue Perspektiven suchen, wir müssen gucken, dass es weitergeht. Und bin für mich eigentlich Schritt für Schritt erstmal weitergegangen, indem ich von einem Tag auf den anderen geschaut habe. Und mittlerweile aber auch an dem Standpunkt bin, ich war Freitag vorletzte Woche war ich nochmal in dem Haus und habe einfach realisiert, dass dieses Haus nicht mehr zum Leben geeignet sein wird, aufgrund dessen, dass es jetzt mittlerweile unter mehr als 2 Meter Vulkanasche sich befindet und im Prinzip schon fast am Ende des Vulkankegels steht. Und habe für mich mit dem Haus einfach abgeschlossen, um zur Ruhe zu kommen und um halt nach vorne schauen zu können und ja, ich sag mal, mir sowohl privat als auch beruflich, wir uns eine neue Zukunft aufbauen können. Also es bringt nichts im Prinzip, dass wir nach hinten schauen und gucken, okay, was ist gewesen, was haben wir gehabt, sondern jetzt ist eigentlich die aktuelle Situation, dass wir gerade auch im Team einen sehr großen Zusammenhalt haben und einfach nach vorne schauen und zusammen die nächsten Schritte gehen, weil es wird auch ein Leben nach dem Vulkanausbruch auf der Insel für uns geben.
Wie ist das eigentlich? Sind die Menschen da in irgendeiner Form abgesichert, also versichert, oder gibt es staatliche Hilfen oder wie muss man sich das vorstellen?
Das Problem ist einfach, dass das eine komplett neue Situation ist, die noch nie so da gewesen ist. Von daher kann man das nicht verallgemeinern. Also es ist so, dass Leute oder Menschen, die ihre Objekte versichert haben, zwar nicht gegen Elementarschäden, aber die generell eine Versicherung nachweisen können für ihr Hab und Gut, da springt das Consortio, heißt es ein. Das ist dieser Zusammenschluss an Versicherer, der dafür aufkommt, und zwar bis zur Höhe der Versicherungssumme, die in der Police vermerkt ist. Es gibt natürlich, oder sagen wir mal so, Spanien ist kein Land, die sehr viel auf Versicherungen achten, das fängt an, viele Leute haben zum Beispiel gar keine Privathaftpflichtversicherung hier. So, und von daher gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Leute, die Grund und Boden verloren haben und Häuser verloren haben, die gar keine Versicherung haben. Und für die wird es sicherlich auch in Zukunft eine Lösung geben, die ist aktuell nicht da. Wie die ausschauen wird, wissen wir auch noch nicht. Was Tatsache ist, dass der Zusammenhalt der Menschen hier vor Ort sehr, sehr groß ist. Sie sind unwahrscheinlich hilfsbereit. Sie organisieren viel für die Betroffenen. Also das fängt dort an, dass es sowohl in Los Llanos auch in El Paso gibt es Zentren, die eingerichtet worden sind, wo es Lebensmittel gibt, wo es Kleidung gibt. Jeder, der betroffen ist, muss sich registrieren, wird dann auch kontaktiert, um Hilfen zu leisten, zum Beispiel Sie haben jetzt eine neue Wohnung bekommen. Ihnen fehlt jetzt zum Beispiel, Sie haben jetzt eine Matratze für ein Bett, aber Ihnen fehlt jetzt das Bett untergestellt. Diese Sachen werden dann aufgenommen, die werden dann auch bestellt. Da wird man dann auch informiert, wenn die Sachen da sind. Das sind halt alles ja Soforthilfen, die jetzt geleistet werden. Aber auf Dauer muss halt einfach eine Lösung geschaffen werden, die im Prinzip jeden Betroffenen auffängt. Es ist ja der Fall, dass wir gerade im Aridane-Tal einen sogenannten Stopp des Bebauungsplans haben, jetzt schon zum wiederholten Mal. Das heißt, Baugrundstücke wurden in der Vergangenheit gar nicht mehr freigegeben. Und da ist die Regierung jetzt auch daran zu arbeiten, um zu gucken, wo können Baugrundstücke freigegeben werden. Die Prozesse müssen vereinfacht werden. Es werden aktuell von der Regierung sind Häuser bestellt worden aus Holz. Und sofern ich gestern Abend gelesen habe, sollen die sowohl innerhalb der kommenden Woche angeliefert werden und dann oberhalb des Gebietes, also in El Paso, aufgebaut werden, dass die, die jetzt in Notunterkünften sind, diese Häuser beziehen können. Also wirklich, ja, prioritätsmäßig wird diese Liste dann abgearbeitet. Wer wirklich kein Dach mehr über den Kopf hat und jetzt in der Notunterkunft ist, das sind teilweise Hotels auf der Insel, das sind die Menschen, die als erstes aus diesen Unterkünften geholt werden und diese Häuser beziehen können.
Nun lebt ja La Palma und auch Ihr Unternehmen zu einem sehr großen Teil vom Tourismus. Wie stark ist denn die touristische Infrastruktur auf der Insel Ihrer Einschätzung nach insgesamt betroffen?
Ich erkläre die Situation. Es ist faktisch so, dass das Aridane-Tal sehr stark betroffen ist. Es sieht nicht schön aus. Man sieht den Vulkan. Es kommt immer wieder Ascheregen hier runter. Es ist aber auch so, wenn ich auf die andere Seite der Insel fahre, nach Santa Cruz, wenn das Wetter gut ist, sprich wenn wir keinen West-Ost-Wind haben, was sowieso selten der Fall ist, bekommt man da drüben eigentlich so gut wie nichts mit. Na, natürlich, wenn der Wind dreht, haben wir auf, je nachdem, wohin er gerade geht, haben wir in der Region Asche, die vom Himmel runterkommt. Es ist auch immer wieder so, dass diese Erdbeben, die stattfinden, auch immer wieder auf der Insel zu spüren sind. Also ich empfehle unseren Kunden auf jeden Fall zu warten, bis der Vulkan die Aktivität eingestellt hat, empfehle aber danach, wiederzukommen auf die Insel. Viele Urlauber haben ja den Eindruck oder sagen mir das auch am Telefon oder schreiben mir das. Die haben zum Beispiel Buchungen für März, April im kommenden Jahr und sagen, ja, können sie überhaupt dann kommen, wenn es vorbei ist? Wir haben das Gefühl, wir stören auf der Insel oder wir nehmen den Menschen dort vor Ort weg. Und das ist komplett falsch. Also ich habe mit sehr, sehr vielen Leuten vor Ort gesprochen. Das ist eigentlich die größte Angst der Menschen hier, dass wenn der Vulkan seine Aktivität eingestellt hat, die Touristen nicht mehr kommen. Denn La Palma hat nur drei Säulen des Einkommens. Und das ist der Tourismus, das ist der Anbau von Bananen und Avocados, der auch sehr, sehr viel verloren hat durch diesen Vulkanausbruch. Und das Immobiliengeschäft. Die Palmeros hier vor Ort und auch die Langzeitresidenten, die hier schon viele, viele Jahre leben, sagen einfach, das ist das Schlimmste, was uns danach passieren kann, dass die Touristen nicht wiederkommen. Denn sie werden die Insel wieder aufbauen. Was heißt die Insel? Es sind 10% der Insel betroffen, gerade mal. Es bestärkt sie meiner Meinung nach nur, wenn sie dann anfangen, alles wieder aufzubauen, die Infrastruktur, die Straßen, anfangen zu reinigen, alles wiederherzustellen. Ich glaube, diese Kraft, das durchzuhalten, haben sie auch nur, wenn sie sehen, dass der Tourismus dann wieder anläuft. Weil letztendlich leben sehr, sehr viele Menschen von dem Tourismus. Und das ist, glaube ich, dann auch eine Art Motivation, dass sie halt sehen, okay, die Leute kommen wieder. Das Volk hier ist ein sehr, sehr offenes Volk. Und viele, die auf La Palma schon waren, können das auch bestätigen. Na, dass die Menschen hier sehr herzlich sind, sehr offen sind und sehr hilfsbereit sind. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass das nachher auch durch die deutschen Medien dann nochmal bestärkt wird, um es wirklich auch realistisch darzustellen.
Das heißt, Ihr Appell wäre an Ihre Kunden, jetzt im Moment erstmal noch die Füße stillzuhalten, aber wenn der ganze Spuk vorbei ist, bitte wiederkommen.
Genau, weil es sind wirklich nur diese 10% der Insel, die betroffen sind. Ja, La Palma ist ja keine Insel für den, ich sag mal, für Strandurlauber. La Palma ist ja, wird bezeichnet als die grüne Insel, was eigentlich viele Leute anzieht wie Wanderer. Wir haben sehr, sehr viele Sehenswürdigkeiten auf der Insel, die es zu erkunden gilt. Und wie gesagt, der komplette Norden, Osten und Süden der Insel ist überhaupt nicht betroffen. Mhm. Dennoch empfehle ich aktuell abzuwarten, bis es aufgehört hat, weil es natürlich immer wieder mal Einschränkungen gibt. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass es für einen Urlauber nicht schön ist, der jetzt in Santa Cruz am Strand liegt oder dort spazieren geht oder den Norden der Insel auf Wanderwegen erkundigt, wenn der Wind ungünstig steht und die Vulkanasche von oben runter rieselt. Das ist nichts, was angenehm ist. Ja, aber auch das hat halt dann ein Ende, wenn der Vulkan seine Aktivität eingestellt hat. Und dann sind diese Gegenden der Insel auch wieder sehenswert und auch wert, einen Urlaub dort zu verbringen.
Wie ist das denn? Sind diese Hotelkapazitäten oder wären diese Hotelkapazitäten aktuell überhaupt verfügbar? Oder wohnen da Menschen, die untergebracht werden mussten?
Also die Hotels haben teilweise jetzt Betroffene aufgenommen und untergebracht, haben aber auch Kapazitäten offen für Urlauber. Sagen wir mal so, wir haben Hotels auf der Insel, eine Handvoll. La Palma ist aber nicht der typische, ja, auf La Palma haben wir nicht den typischen Hotelurlauber. La Palma hat sehr, sehr viele private Ferienhäuser und Apartments. Und das ist auch der Großteil, der von den Urlaubern gebucht wird, die dann unabhängig sind, die keinen Hotelurlaub machen, die, wie gesagt, auf der Insel unterwegs sind, die wandern gehen, die sich die ganzen kleinen Ortschaften angucken, die sicherlich auch mal an den Strand fahren. Aber wir haben hier nicht den typischen Hotelurlauber auf La Palma.
Sie haben trotz der wirklich widrigen Umstände und der zum Teil auch schlimmen Umstände, die Sie ereilt haben und die Ihr Unternehmen auch ereilt haben, zusammen mit Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern eine Spendenaktion in die Wege geleitet. Möchten Sie dazu vielleicht noch ein paar Worte sagen?
Sehr gerne. Ja, wir haben ein Projekt gestartet, was in den kommenden Tagen online geht. Und zwar geht es darum, Spenden zu sammeln, die an die Betroffenen direkt gehen. Das heißt, der Spender kann wenn jemand Geld spendet, darf er dafür keine Gegenleistung in dem Sinne bekommen. Das heißt, wir können jetzt nicht irgendwie T-Shirts versenden oder irgendwas anderes dafür bieten. Das heißt, dieses Spendenprojekt baut auf virtuelle Pixel. Das heißt, der Spender bekommt im Prinzip von der La Palma Karte, kann er sich einen symbolischen Pixel aussuchen und auf diesen Pixel spenden. Diese Spendengelder werden dann klar und übersichtlich auf dieser Webseite veröffentlicht. Und der Spender sieht auch, wo das Geld hingegangen ist. Das heißt, diese Spendenseite wird ein Formular haben, wo ein Algorithmus programmiert und hinterlegt ist, sodass das System automatisch rausfiltern kann, wer am meisten betroffen ist. Das heißt, der Spendenempfänger stellt im Prinzip kurz seine Situation dar. Das heißt, wir wissen, wo das Haus oder das Apartment, in dem er gewohnt hat, gelegen ist. Und dann kann der Spendenempfänger angeben, wofür er die aktuelle Spende braucht. Es ist ja aktuell so, dass einige der evakuierten Leute, wir sind ja bei über 7.000, wie gesagt, über 2.000 Gebäude sind komplett zerstört. Und teilweise haben diese Menschen, dessen Gebäude oder Häuser komplett zerstört sind, schon neue Wohnungen gefunden oder auch neue Häuser gefunden und angemietet. Jetzt fehlt zum Beispiel in diesem Haus eine Waschmaschine oder ein Kühlschrank, also Dinge, die lebensnotwendig sind. Und genau da gehen diese Spendengelder hin. Das heißt, der Spender oder der Spendenempfänger gibt an, wo er gewohnt hat bisher, wo er jetzt untergekommen ist und informiert uns, dass er eine Waschmaschine benötigt. Und genau diesen Betrag für diese neue Waschmaschine wird dann an ihn übermittelt. Das läuft alles nur über Bankkonten. Das heißt, es werden keine Spendengelder in bar entgegengenommen. Und das heißt, der Spender kann dann auch auf der Spendenseite sehen, wo das Geld jetzt genau hingegangen ist und für welchen Zweck das verwendet worden ist, dieses Geld.
Das klingt nach einer sehr, sehr guten Aktion. Und wer sich ein genaueres Bild davon machen möchte, der kann das unter www.reisevor9.de tun und den passenden Link dort finden. Frau Honigkeit, Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für unser Gespräch genommen haben. Ich kann mir vorstellen, dass Sie im Moment viel, 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 viel um die Ohren haben. Und kann nur sagen, ich wünsche Ihnen ganz viel Energie und Kraft und Zuversicht und alles Gute. Dankeschön.
Herzlichen Dank.
Und in der nächsten Woche gibt es natürlich viele, viele Gespräche, die du führst, und zwar nicht irgendwo, sondern auf der DRV-Tagung 2021. Und wer dann alles erscheinen wird bei Reise von Neun, das erfahren wir nächste Woche am Donnerstag wieder. Lieben Dank, Christian Schmicke.
Ich danke dir, Sabrina.
Und wenn Sie keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal.
Die Woche mit Reise von Neun. So sehen wir das. Der Reise von Neun Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.